Und wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben heute das Thema Standhaft gegen Verführung und hören dazu als Lesung Römer 16, die Verse 17 bis 20. Römer 16, 17 bis 20. Und das gilt natürlich nicht nur gegen Verführung, sondern gegen Bedrängnisse aller Art, genauso. Römer 16, 17 bis 20. Schreibt der Apostel Paulus an die Geschwister in Rom: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch in diesen Tagen ganz fest mit deiner Hilfe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe und Treue rechnen dürfen. Und uns daran immer wieder zu erfreuen, für unseren Alltag Kraft zu gewinnen, uns immer wieder neu an dir auszurichten in allem Trubel dieser Zeit, dürfen wir zusammenkommen am Sonntag unter deinem Wort zum Gottesdienst, um dich zu loben und zu preisen, uns an deiner Gegenwart zu erfreuen, Gemeinschaft miteinander zu haben. Wir danken dir, dass du auch heute in unserer Mitte bist. Danken dir, dass du auch weiterhin segnend, bewahrend deine Hände über dieser Gemeinde halten wirst und sie gegen alle Angriffe der Finsternis bewahren wirst und so weiter auch zum großen Segen machen wirst für viele Menschen auf die eine oder andere Weise. Wir wissen, dass du dabei bist. Dir sei Lob und Dank dafür und nun segne an uns allen, nah und fern, dein Wort. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie schon gesagt, standhaft gegen Verführung ist das Thema der heutigen Predigt, basierend auf den Versen von Kolosser 2, die Verse 4 bis 10. Kolosser 2, 4 bis 10. Das sage ich aber, schreibt Paulus, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Auf wichtige Verse dieses Abschnitts hatten wir schon in den zurückliegenden Predigten zum Teil vorausgeschaut. So auch auf Vers 4, den ersten Vers unseres heutigen Abschnitts, wo Paulus sagt: Dies aber sage ich, damit keiner euch verführe durch überredende Worte. Das griechische Wort für verführen ist zusammengesetzt aus einem Wort, das eigentlich rechnen heißt, dann aber auch urteilen, eben im übertragenen Sinn zu einem Rechenergebnis kommen. In diesem Fall leider zu einem falschen, das sagt der erste Wortteil aus, die Präposition para hat die Bedeutung neben, entlang, dann auch im Sinne an etwas vorbei. Es ist eben ein Unterschied, ob ich etwas treffe, mitten hinein oder entlang an etwas vorbeigehe. Und wo einer an etwas vorbeirechnet, der hat sich verrechnet. Da ist einer vielleicht nur haarscharf, aber eben doch ganz an der Wahrheit vorbeigeschrammt. Und das mit scheinbar ganz vernünftigen und angeblich wissenschaftlichen Argumenten. Wir haben diese Beispiele in der Welt ja längst zuhauf, ob wir Gender nehmen, Klima, Ukraine oder was auch immer. Wir haben es auch in der Gemeinde, die Vermengung, die immer mehr zunimmt, der biblischen Botschaft mit der Esoterik. Oder die Frauen im öffentlichen Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde. Oder die Dreieinheit Gottes. Da rechnen viele ganz messerscharf. Ganz logisch, zum Beispiel beim letztgenannten Stichwort, dass drei nicht eins sind und eins nicht drei. Und haben rein mathematisch betrachtet natürlich recht. Aber sie sind nicht demütig genug zu begreifen, dass die Größe Gottes nicht mit menschlichem Verstand zu begreifen und nicht mit dem kleinen Einmaleins zu berechnen ist. Weil das Thema Trinität, die Dreieinheit Gottes, auch aktuell so häufig aufgegriffen wird, so viel unnötige Diskussionen unter Christen entfacht, sei das hier in Kürze erwähnt. Die Trinität ist, das ist ganz wichtig zu sehen, kein biblisches und sie ist auch kein theologisches Problem. Ich sage das nochmal, ist ganz wichtig. Die Trinität ist kein biblisches und sie ist kein theologisches Problem. Sie ist ausschließlich ein Problem menschlicher Überheblichkeit. Ich bringe es mal so knallhart und auch etwas zugespitzt, pointiert auf den Punkt. Der Streit um die Trinität ist ausschließlich ein Problem menschlicher Überheblichkeit. Die meint, die Größe Gottes mit menschlicher Logik fassen zu können. Und wer das versucht, muss zwangsläufig scheitern. Und die Leugner der Trinität sind ein fortlaufender Beweis dafür. Damit ist eigentlich alles Nötige zum Thema gesagt. Der Rienecker Sprachschlüssel weist darauf hin, dass der hier in Vers 4 verwendete Begriff den Schein von Logik betont. Mathematik wird ja üblicherweise als die exakte Wissenschaft schlechthin bezeichnet und Gottes Wort betont nun, dass diese Verführer Leute sind, die mit einem hohen philosophischen und wissenschaftlichen Anspruch auftreten. Wie heute zum Beispiel durch angebliche Wissenschaft nachgewiesen wurde, schon seit 100 Jahren, dass etwa die Erde durch Zufall entstanden und der Glaube an einen Schöpfergott unwissenschaftlich und nur eine Sache für Volltrottel sei. So wird uns ja heute häufig begegnet. Was, du glaubst an Schöpfung? Kannst ja irgendwo naturwissenschaftlich nur völlig unterbelichtet sein, lebst irgendwo hinterm Mond. Nein, liebe Geschwister, es ist umgekehrt. Diejenigen, die heute immer noch an eine Evolution durch Zufall glauben, die leben völlig hinterm Mond, denn die haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 100 Jahre komplett verschlafen. Was hinter der Evolutionstheorie steht und auch das mechanische Weltbild, das vertreten wird, ist seit 100 Jahren, seit mehr als 100 Jahren, durch die Erkenntnisse der Quantenphysik komplett überholt und widerlegt. Man behauptet scheinwissenschaftlich weiter, was längst widerlegt ist, weil man sich der Wahrheit nicht beugen will. Und wiederholt immer noch uneinsichtig längst widerlegte Scheinargumente. Der echte Wissenschaftler, das kann man ohne Wenn und Aber sagen, der echte Wissenschaftler kommt an einem Schöpfergott nicht vorbei. Wir könnten viele weitere Beispiele finden, wie auf angeblich wissenschaftliche Weise mit scheinlogischen Argumenten die Menschen vom Vertrauen auf Jesus und sein Wort weg in die Irre und ins Verderben geführt werden. Und zwar durch überredende Worte, durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, den Menschen wird ein X für ein U vorgemacht oder umgekehrt. Dieser Begriff betont jetzt die Überredungskunst im Sinne von Manipulation. Diesen manipulativen, scheinbar logischen Überredungskünsten belegen wir am laufenden Band, sowohl im politischen wie auch im kirchlichen Bereich. Ich will gar kein aktuelles Beispiel anführen, denn wir sehen es heute fast überall, in fast allen Bereichen, bei fast jedem Thema. Was, liebe Geschwister, können wir heute überhaupt noch glauben, was uns präsentiert wird? Wo werden wir nicht mit überredenden Worten, mit Scheinlogik, mit Vorspiegelung falscher Tatsachen hinters Licht geführt? Wir können fast jedes beliebige Thema nennen, bis zum Bereich Gesundheit und Ernährung. Was wurde da, ist mir selber erst in den letzten ein, zwei Jahren mehr und mehr aufgefallen, was wird uns da schon seit über 100 Jahren systematisch an Unsinn erzählt und wir sowohl was Gesundheit wie Ernährung anbelangt, in eine Richtung geführt, die uns schadet und nicht gut tut. Es ist unglaublich, wie lange diese Machenschaften bereits zurückreichen, mindestens weit ins 19. Jahrhundert zurück. Und außerdem, man darf ja heute auch gar keine konkreten Beispiele der Lüge und der Manipulation mehr benennen, denn wer das tut, der wird ganz schnell zum Fall für den sogenannten Verfassungsschutz. Wir sehen es an vielen Beispielen, zum Beispiel auch an den Ärzten, die sich mutig vor ihre Patienten, vor deren Gesundheit und Leben gestellt haben. Und die ganz offiziell gewordenen Fakten haben ihr Verhalten längst bestätigt und ihnen auf der ganzen Linie Recht gegeben. Und dennoch werden sie weiter behandelt wie Schwerverbrecher. Man nimmt die längst ans Licht gekommenen Fakten schlicht nicht ernst und behauptet weiter die Lüge und setzt mit Ungerechtigkeit und mit Gewalt das Unrecht durch. Also es geht nicht nur um eine Verführung auf der Überzeugungsebene, sondern auch durch brachiale Gewalt. Die Menschen, die sich nicht verführen lassen durch Manipulation, werden mit Gewalt auf den falschen Weg gezwungen. Ich weiß nicht, wie oft und wie lange das so brutal in der Menschheitsgeschichte schon gegeben hat wie heute. Ich befürchte, man muss sehr lange zurückdenken. Und dabei haben diese Ärzte, wenn wir bei ihnen bleiben, nichts anderes getan, als ihren ärztlichen hippokratischen Eid beachtet. Sie haben getan, was sie tun mussten. Liebe Geschwister, wir können gar nicht mehr genug darauf achten, dass uns niemand verführe oder hinters Licht führe durch überredende Worte mit scheinbar logischen Argumenten, die in Wahrheit nur manipulative Gehirnwäsche sind. Vers 8 greift Paulus diesen Gedanken noch einmal auf und sagt, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Gerade die Philosophie, die Paulus hier erwähnt, beansprucht ja, menschliche Weisheit in höchster Vollendung zu sein. Mit solch scheinbarer Weisheit versuchen heute viele in allerlei Glaubensgemeinschaft, in Politik, in Medien, Menschen für ihre Zwecke einzufangen. Sie tun dies aber durch leeren Betrug, sagt Paulus, durch Täuschung, durch bewusste Täuschung. Wir müssen in der heutigen Zeit von sehr viel bewusster Täuschung ausgehen, denn ich sage immer wieder, so dumm können meiner Ansicht nach die Verantwortlichen gar nicht sein, dass sie die Dummheiten und die Lügen, die sie erzählen, nicht selbst besser wüssten und bestimmte Dokumente, die an die Öffentlichkeit gekommen sind in den vergangenen ein, zwei Jahren, Monaten, zeigen es ja auch. Sie haben häufig ganz genau gewusst, was sie tun. Wir müssen deshalb gerade in diesen Tagen eine geistgeleitete Vernunft und Weisheit ganz neu gebrauchen und müssen jede Meldung, die wir im Fernsehen oder in der Zeitung vorgesetzt bekommen, ganz kritisch in Frage stellen. Denn wir werden auf mehr oder weniger allen Kanälen auf hochprofessionelle Weise manipuliert. Was heute geschieht, ist fast flächendeckende Gehirnwäsche. Wir sind einem medialen Dauerfeuer ausgesetzt mit dem einen Ziel, unseren gesunden und erst recht einen geistgeleiteten Menschenverstand auszuschalten und dem Geschwätz der Manipulatoren und Menschheitsverderber Glauben zu schenken. Und die sind längst massenhaft, auch da kann man nicht genug darauf hinweisen, in den alternativen Medien und Netzwerken unterwegs. Auch da wird unglaublich viel dummes Zeug verbreitet und mit Horrornachrichten aller Art Panik geschürt. Auch da steckt System dahinter, denn Panik schadet unserem Immunsystem und damit unserer Gesundheit. Und Panik macht verführbar. Wer in Panik gerät, kann nicht mehr klar denken, denn er hat keinen kühlen Kopf mehr. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns von wem auch immer nicht in Panik versetzen, sondern im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus in allen Herausforderungen einen kühlen Kopf bewahren. Die beschriebene Vorgehensweise der Manipulation und Panikmache entspricht der Überlieferung der Menschen nach den Gesetzmäßigkeiten dieses Kosmos und nicht Christus. Paulus stellt also hier zwei Größen nebeneinander, den Menschen und den Kosmos, diese sichtbare Welt und auch die unsichtbaren Mächte dahinter, haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit Mächten, Fürstentümern und Gewalten, die aber zum Kosmos gehören, und auf der anderen Seite Christus. Mit dem Menschen ist hier im negativen Sinne der von Gott losgelöste Mensch gemeint, der wird nicht vom Heiligen Geist geleitet, sondern von den Denkweisen und Gesetzmäßigkeiten dieses Kosmos. Und mit Kosmos ist die unter die Sünde und damit unter die Herrschaft Satans gefallene Welt gemeint. Und zu dieser von Gott losgelösten Welt gehören natur- und wesensmäßig natürlich Lüge sowie alle Arten von Manipulation dazu. Denn diese Welt hat das Wesen ihres Gottes, eben Satans. Und der ist der Lügner und Wahrheitsverdreher von Anbeginn. Das müssen wir heute auch wieder bedenken, wenn wir die Entwicklungen anschauen. Schon die alten Lateiner vor über 2000 Jahren wussten, Homo homini lupus, zu Deutsch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder verinnerlichen. Der Mensch ist von Natur aus kein Humanist. Der Mensch ist von Natur aus auch kein Philanthrop. Und diejenigen, die sich als solche feiern lassen, sind meistens die schlimmsten Wölfe. Der ganze Humanismus, die ganze Mitmenschlichkeit, Menschenwürde, Menschenrechte, verbunden mit Religions- und Meinungsfreiheit, beruhen auf dem christlichen Glauben. Sie sind Christusgemäß. Wo aber eine Gesellschaft sich von Christus und seinem Wort abwendet, da geht der ganze Humanismus den Bach runter. Denn er wurde von seiner Quelle getrennt. Das muss uns klar sein, wenn wir die heutigen Entwicklungen anschauen. Und dann kann sich die Menschenverachtung so ungeniert präsentieren, wie sie das heute mehr und mehr tut. Das sind dann die Gesetzmäßigkeiten dieses Kosmos. Da sehen wir dieses Gegenübergestelltsein. Echter Humanismus, der den Menschen als Ebenbild Gottes schätzt und achtet, das ist Christusgemäß. Menschenverachtung bis hin zum Transhumanismus und zu totalitären Herrschaftsstrukturen und so weiter und so fort, das ist diesem Kosmos gemäß, die beiden Gegensätze. Wenn wir deshalb in einer von Satan regierten Welt eine Lügenpresse haben, darf uns das nicht wundern. Das ist das Wesen dieser Welt. Es muss uns eher wundern und mit besonderer Dankbarkeit erfüllen, wenn es in der gottlosen Welt wahrhaftige und anständige Menschen gibt. Noch mehr wundern muss uns allerdings, wenn es in der Gemeinde Jesu unwahrhaftige und nicht anständige Menschen gibt. Das passt überhaupt nicht, denn das ist nicht christusgemäß. Mit diesen Mahnungen ringt Paulus also um die Geschwister in Kolosse. Wenn er auch dem Leib nach abwesend ist, so wie ich die letzten 4 Monate, wie er in Vers 5 schreibt, ist er im Geist doch bei ihnen und wir waren im Geist auch immer bei euch. Und er freut sich, der Paulus. Also spannend, mitten in all diesen Bedrohungen freut sich der Paulus. Denn er sieht wohl die Bedrohung durch falsche Lehren und durch scheinwissenschaftliche Manipulationen, aber offenbar, und deshalb ist auch der Kolosserbrief so ein wunderbarer Gemeindebrief, sind die Kolosser diesen falschen Lehren und Manipulationen bisher nicht auf den Leim gegangen. Und lasst uns darum beten, liebe Geschwister, dass auch wir den falschen Lehren, Lügen und Manipulationen nicht auf den Leim gehen. Weder durch Lüge und Manipulation noch durch Druck. sondern ganz bei der Wahrheit bleiben und in der Wahrheit. Paulus hält den Blick auf die Kolosser erfreut fest, Vers 5b, ich sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Die Kolosser haben also den Lügen, Manipulationen und dem Druck der Verführer widerstanden. Sie sind in der Ordnung geblieben, in einer christusgemäßen Lehre und Lebensweise. Es ist wichtig, immer wieder zu sehen, Ordnung ist etwas durch und durch Gott Gewolltes. Ordnung fördert und erhält das Leben. Aber Leben ist Satan zutiefst zuwider. Ordnung ist göttlich und lebenserhaltend. Und deshalb erleben wir in den letzten Tagen den satanischen Angriff auf fast alle göttlichen Ordnungen. Denn Satan will das Göttliche und das Lebenserhaltende in dieser Welt zerstören. Ganz spontan ein praktisches Beispiel des Thema CO2. Das ist, ich habe schon darauf hingewiesen, einer der wichtigsten lebenserhaltenden Stoffe überhaupt. Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, das sind die drei Grundbausteine des Lebens. Und im CO2 kommen zwei davon vor. Und das wollen sie immer weiter reduzieren. Ich habe dieser Tage gelesen, ich habe aber noch nicht überprüft, ob es stimmt. Wir haben derzeit einen CO2-Anteil in der Atmosphäre von ungefähr 400 irgendwas ppm, glaube ich, sind es Partikeln. Der Tiefpunkt historisch war 250. Und ab 180 gilt es als absolut lebensbedrohlich. Man geht davon aus, dass dann die Pflanzen aufhören zu wachsen, Leben auf der Erde mehr und mehr unmöglich wird. Jetzt wollen sie mit aller Teufelsgewalt das CO2 reduzieren. Dabei habe ich weitergelesen, das für Pflanzenwachstum ideale Konzentration läge bei ungefähr 11, 12, wenn nicht sogar 1500. Also wir bräuchten doppelt, wenn nicht sogar dreimal so viel CO2 in der Atmosphäre, damit unser Planet richtig grün würde, wie es die Grünen doch angeblich wollen. Stichwort lebensfeindlich. Göttliche Ordnung zerstören, Gottes Schöpfung zerstören, lebensfeindlich. Weil Ordnung so wichtig ist, mahnt Paulus auch in 1. Korinther 14, Vers 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Er redet dort konkret von den Zusammenkünften der Gemeinde und dass die Frauen dort schweigen, nämlich nicht das öffentliche Lehr- und Leitungsamt wahrnehmen sollen, denn dies würde nicht der Ordnung Gottes entsprechen. Es wäre nicht christusgemäß. Und deshalb mögen diejenigen, die diese Ordnungen nicht beachten wollen, Ordnungen häufig überhaupt nicht. Ich habe das schon vor fast 30 Jahren in freien evangelischen Gemeinden zu meinem Entsetzen erlebt, wo man mehr und mehr dem Menschlichen nachfolgen wollte und nicht dem Göttlichen, dass man dann Ordnungen ganz allgemein für ungeistlich erklärt und lebensfeindlich. Dabei ist das Gegenteil richtig. Man will sich seine eigenen Ordnungen schaffen. Gott aber will, dass es in seiner Gemeinde ordentlich, nämlich seinen Ordnungen entsprechend zugeht. Und das haben sich die Kolosser allen irrlehrerischen und manipulativen Einflüssen zum Trotz bewahrt. Sie sind bei den Ordnungen Gottes geblieben, sie sind fest geblieben im Glauben an Jesus. Das griechische Wort für Festigkeit, Stereoma, benennt die Hartnäckigkeit, ja die Starrheit. Ich erwähne es, weil wir es kennen vom Stichwort Stereotyp. Stereoma, Stereotyp. Wenn einer ständig, immer und völlig unbeirrbar das Gleiche sagt, dann nennt man das Stereotyp. Wie alles Gute kann auch das Stereotype missbraucht werden, etwa durch stereotypes Einhämmern von Lügen. Hier bei Paulus geht es um die positive Anwendung. Wenn es um die biblische Wahrheit und die Ordnungen Gottes geht, dann sollen wir tatsächlich ganz starrsinnig sein. Da sollen wir ganz stereotyp auf den Ordnungen Gottes beharren und keinen Millimeter weichen. Und weil dieses starrsinnige Festhalten an den Fundamenten des Glaubens so wichtig ist, wiederholt Paulus den Gedanken von Kapitel 1, 23 mit leicht anderen Worten in den Versen 6 und 7, Kapitel 1, 23 hatte er geschrieben und gemahnt, dass ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Hier in den Versen 6 und 7 ganz ähnlich: Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt, auferbaut in ihm, befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Wir sehen, wie enorm wichtig dem Apostel Paulus dieses Festbleiben im Glauben, dieses Beharren in der biblischen Wahrheit ist. Unveränderlichkeit, können wir sagen, ist das entscheidende Stichwort. Unveränderlichkeit. Zweimal betont Paulus, wie ihr den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm. Wie ihr gelehrt worden seid, so glaubt. Er verwendet hier zwar durchgängig andere griechische Begriffe als in Kapitel 1, aber sie haben wesentlich dieselbe Bedeutung, nämlich das unbewegliche Festhalten an der überlieferten Lehre. Gewurzelt, das zweite Stichwort. Wir kennen diesen Begriff vom Rhizom. Erizomenai heißt das Griechische. Rhizom, das ist die Wurzelsprosse einer Pflanze. Etwas Eingewurzeltes, ganz wörtlich. In Jesus sollen wir eingewurzelt sein und bleiben. Auferbaut. Bauwerke zählen wir zu den Immobilien. Immobilie heißt wörtlich unbeweglich. Im Gegensatz zum Automobil, das bewegt sich selbst. Ein Haus ist nicht beweglich. Und wenn wir auferbaut sind in Jesus, sind wir unbeweglich mit ihm verbunden. Im Stichwort erbaut steckt der Sache nach das feste Fundament schon mit drin. Denn ein ordentliches Bauwerk ist ja immer auf ein festes, solides Fundament errichtet. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir unser Lebenshaus auf Fels bauen sollen. Er hat nicht gesagt, dass sich seine Nachfolger Hausboote kaufen sollen. Leider, liebe Geschwister, tun viele Christen in diesen Tagen genau das. Sie leben nicht in geistlich auf den Fels Jesus Christus erbauten, unverrückbaren Glaubenshäusern, sie wohnen vielmehr in geistlichen Hausbooten. Und mit diesen schippern sie munter durch das Meer des Zeitgeistes und gehen mal bei dieser und mal bei jener Irrlehre vor Anker. Das ist aber das exakte Gegenteil dessen, was Jesus geboten hat. Und das bekräftigt auch der dritte Begriff, befestigt. Bei diesem Stichwort stand mir das Bild eines Western-Saloons vor Augen. Was hat nun ein Western-Saloon mit befestigt zu tun? Ich dachte an ein bestimmtes Bauteil, das steht nicht im, sondern vor dem Saloon. Der Holm. Den kennt ihr vielleicht noch aus Bonanza oder sonst irgendwelchen Western, als wir noch jung waren und sowas geguckt haben. Wozu ist der Holm da? Damit die Cowboys ihre Pferde anbinden können. Und dann können sie, nachdem sie ihre Pferde angebunden haben, festgemacht am Holm vor dem Saloon, können sie beruhigt in den Saloon hineingehen und dort ganz entspannt ihre Milchshakes oder Gemüsesmoothies schlürfen. Und müssen keine Angst haben, dass sich derweil ihre Gäule aus dem Staub machen. So, liebe Geschwister, sollen wir uns an Jesus festmachen. Durch das Festhalten an der überlieferten Lehre, wie ihr gelehrt worden seid. In der Lehre Christi und der Apostel, in der Lehre der Väter. Damit wir nicht von jedem Wind der Irrlehre verweht werden. Nochmal wie in Kapitel 1, 23 betont Paulus mit drei verschiedenen Begriffen, dass wir in Jesus fest und unverrückt bleiben müssen. Denn in den alten Lehren der Schrift ist Heil und Leben. Die neuen Lehren dagegen führen von Jesus und vom Heil weg ins Verderben. Und die pseudo-christliche, auch pseudo-evangelikale Literatur vieler ehemals frommer Verlage verbreitet diese neuen Lehren, die ins Verderben führen. Auch da kann man heute nicht vorsichtig genug sein. Es ist schwierig geworden. Ich denke an meine Jugend zurück. Noch vor einigen Jahrzehnten konnte man relativ getrost sagen, wenn du bei dem Verlag ein Buch kaufst, christlichen Verlag, kannst du nichts grundsätzlich falsch machen. Da war auch eine gewisse Bandbreite drin, aber das alles hatte noch irgendwo einen einigermaßen biblischen Rahmen. Das können wir heute in der Regel nicht mehr. Egal woher, man kann nicht vorsichtig genug sein, nicht genau genug am Wort prüfen. In den alten Lehren sollen wir fest und unbeweglich stehen. Und das im Wandel, liebe Geschwister, das ist schon interessant und wir merken da wieder, wie wir da mit unserer Logik, zumindest vordergründig, immer wieder an Grenzen kommen. Denn habt ihr schon jemand unbeweglich wandeln sehen? In Jesus geht das. Denn die Unbeweglichkeit meint ja nicht Trägheit. Dass wir den ganzen Tag wie angenagelt im Sofa sitzen und uns keinen Millimeter vom Fleck rühren. Es meint ja vielmehr die Herzenshaltung. Dass wir unbeweglich und unverrückt am Gehorsam Christi festhalten, am überlieferten Glauben, an der einen Wahrheit. Und davon soll dann unser Wandel geprägt sein, von diesem unbeweglichen Sein in Jesus. Dieses Wandeln mit ihm und gewurzelt sein in ihm, das gehört zusammen. Das sind wechselseitige Beziehungen. Ich denke als Beispiel an einen Baum. Einerseits braucht der Baum tiefe Wurzeln, die versinnbildlichen das Stabile, das Unbewegliche, das Starre, denn diese Wurzeln versorgen den Baum nicht nur mit Nährstoffen aus der Erde, sie halten ihn bei schweren Stürmen auch am Ort. Diese Wurzeln braucht er aber auch, damit er oben Blätter treiben kann. Und die Blätter, die versinnbildlichen dann den Wandel, das Wachstum, das Bewegliche, das Leben. Und er braucht oben diese Blätter, die Grünmasse zur Photosynthese, damit er unten wieder mehr Wurzeln treiben kann. Es ist also eine wechselseitige Beziehung zwischen der Stabilität der Wurzeln und dem Wachstum, dem Wandel der Blätter. Für unser geistliches Leben gilt dasselbe. Es besteht eine Abhängigkeit zwischen meiner im stillen Kämmerlein gepflegten Beziehung zu Jesus, mit der ich mich immer mehr in ihm und an ihm festmache, und meinem nach außen gerichteten christlichen Wandel. Ich brauche das innere geistliche Wachstum in die Tiefe, um äußerlich in meinem Tun und praktischen Leben geistlich besser wirken zu können. Umgekehrt hängt auch meine innere Christusbeziehung davon ab, dass ich das Erkannte auch in die Tat umsetze. Denn nur Wurzeln funktioniert nicht. Manche meinen, wenn sie nur immer noch mehr stille Zeit haben und noch mehr mit sich und ihrem Jesus allein sind und vergessen ganz das praktische Leben. Wisst ihr, wenn eine mächtige Eiche einmal im Jahr vom Eichenprozessionsspinner leer gefressen wird, das verkraftet sie, das tut ihr nicht gut, aber das verkraftet sie. Aber wenn das regelmäßig Jahr um Jahr passiert, dann geht sie mit der Zeit kaputt, weil die Wurzel allein reicht nicht, sie braucht auch die Blätter. Und so sagt auch die Bibel, ein Glaube, der quasi nur in der Theorie mit Jesus besteht, aber nicht auch den äußeren Wandel hat, ist ein toter Glaube, funktioniert nicht. Wenn wir aber so fest in Jesus bleiben, in ihm verwurzelt und mit ihm wandeln, dann haben wir, sagt Paulus Vers 7, Grund zum überströmenden Danken. Denn dann haben wir einen Reichtum, liebe Geschwister, den uns niemand nehmen kann. Das halten wir gerade heute nochmal ganz fest. Dann haben wir einen Reichtum, den uns niemand nehmen kann. Ein früherer Prediger sagte zu diesem Thema, diese gewisse Hoffnung kann uns niemand rauben. Oft finden sich neidische Menschen, die ihrem Nächsten eine Sache nicht gönnen. Sie ruhen weder Tag noch Nacht, bis sie seine Hoffnung zuschanden gemacht haben. Aber weder der Teufel noch alle anderen Feinde werden uns die süße Hoffnung des ewigen Lebens rauben können. Und großartig, liebe Geschwister, dass sich dieser Vers hier bei uns im Kolosser gar nicht in erster Linie aufs ewige Leben bezieht, sondern auf das Leben hier und heute. Auf das heute fest verwurzelte Bleiben in Jesus. Wir hatten festgestellt, die Verführung ist gigantisch. Wahrheit und Lüge sind im weltlichen Bereich auch dank der KI immer weniger zu unterscheiden. Aber mitten in diesen Täuschungen und Wirrungen haben wir das klare Wort Gottes. Und das kann jeder zu Hause lesen. Und das ist allgemein verständlich. Es gibt schwer verständliche Stellen, über die lesen wir dann weg und freuen uns, dass wir sie vielleicht später irgendwann mal begreifen. Und vieles begreifen wir erst in der Ewigkeit. Aber die Grundbotschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus ist so einfach, dass sie jeder begreifen kann. Jeder kann dieses klare, treue, zuverlässige Wort Gottes haben. Und es sagt uns die unverbrüchliche Treue und Liebe unseres himmlischen Vaters zu. Heute schon, nicht erst in der Ewigkeit, heute schon, geht er mit uns durch dick und dünn. Und deshalb haben wir, egal was kommt, überströmend Grund zur Danksagung. Er wird uns bewahren und segnen, auch in diesen Tagen, und uns weiter Frucht bringen lassen zu seiner Ehre. Und das kann keine weltliche Macht hindern. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, ja, das erfüllt unsere Herzen wirklich immer wieder überströmend mit Danksagung, dass wir das wissen dürfen, dass uns deine starke Hand festhält, ganz egal, was auch äußerlich auf uns eindringen, einstürmen mag. Wir dürfen da ganz froh und gelassen sein, auch wenn unser menschliches Gemüt sich durch manche Dinge immer wieder in Unruhe versetzen lässt, weil wir eben noch nicht ganz durchgeistigt sind und noch nicht ganz durchdrungen bis in jede Phase unseres Denkens und Seins durch deinen Heiligen Geist. Aber wir dürfen dich bitten, dass das gerade auch durch solche Herausforderungen, Anfechtungen, Anfeindungen und Kämpfe immer mehr der Fall wird, wo wir merken, dass wir mit unseren eigenen menschlichen Mitteln völlig am Ende sind und völlig auf dein Wirken, auf deine Treue und deine Zuverlässigkeit angewiesen sind. Und gerade deshalb lässt du uns ja auch immer wieder in solche angefochtene Situationen hineingeraten. Wir haben es in den harten Kämpfen des vergangenen Jahres erlebt und wir dürfen es auch in den zukünftigen Kämpfen erleben, dass du der Treue bist. Du stehst als eine feurige Mauer Schutz und Schild um uns und um unsere Gemeinde. Und das darf uns getrost, gelassen und voller Dankbarkeit machen. Und so befehlen wir da auch unsere Alten und Kranken an, die Einsamen, die Müden, die Niedergeschlagenen, die Depressiven, die auch unter den Beschwernissen dieser Zeit zu leiden haben. Du weißt auch um viel angefochtene Ehen, um Krankheit, um Not aller möglichen Art, dass jeder Einzelne doch immer mehr mit uns lernt, sich mit seiner ganzen Not dir anzuvertrauen und dann auch zu erleben, wie du in dieser Not gegenwärtig bist, rettest und hilfst und auch heraushilfst, wo menschlich keine Hilfe möglich war. Wir wissen, dass dir kein Ding unmöglich ist. In diesem Wissen dürfen wir in die neue Woche gehen, in die Zeit, die vor uns liegt, und danken dir, dass du auch weiterhin da bist und Segen schenken wirst, die Fülle. Befehlen dir auch unser Volk und Vaterland an, Herr, in diesen Tagen, wo jetzt auch die Regierung ins Wackeln gerät, Neuwahlen angesetzt sind. Wir können nur bitten, dass es zum Besseren für unser Volk und Vaterland wird. Auch die Situation in den Vereinigten Staaten mit Trump. Wir wissen, dass er eine schillernde Gestalt ist, aber du kannst auch durch ihn und an ihm wirken, dass auch seine Präsidentschaft dann zum Besseren wirkt. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.